BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg und heute mit dem grünen Daumen unterwegs, hoffe ich zumindest, auch im Oktober und im November gibt's nämlich in unseren Gärten einiges zu tun. So können beispielsweise Stauden und Obstgehölze gepflanzt werden oder auch das Wintergemüse ist ein Thema. Außerdem wollen die Kübelpflanzen vor der Kälte geschützt werden und vieles mehr. Heute also habe die Ehre wieder als Gartenratsch, heute mit Tom Viehweg am Mikrofon. An dieser Stelle herzliche Grüße an die Kollegin Edith Schowalter, die eigentlich hier sitzen sollte. Normalerweise, wir wünschen gute Besserung. Mein Gast ist jedenfalls wie gewohnt heute Hubert Siegler von der Gartenakademie der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Er gibt uns Tipps und vor allem, wie Sie es auch gewohnt sind, beantwortet er Ihre Hörerfragen. Ja, so langsam neigt sich das Gartenjahr dem Ende zu, doch auch in der zweiten Oktoberhälfte und im November auch stehen noch ein paar Gartenarbeiten durchaus an. Wir geben Ihnen in der Gartensprechstunde mit Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim Gartentipps auch für diese Jahreszeit und zeigen Ihnen auch, was im Herbst noch gepflanzt und geerntet werden kann. Und begrüßen möchte ich heute meinen Studiogast, habe ihn schon angekündigt, Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie. Habe die Ehre, Herr Siegler.
Ja, ich grüße Sie auch alle.
Heute ist der Tag losgegangen, zwar einerseits für mich persönlich mit schönem Wetter, aber es ist auch laut losgegangen. Ich bin vor die Haustür getreten und die Nachbarn haben, glaube ich, einen Gärtner beauftragt und der war schon ordentlich zur frühen Stunde mit einem Laubbläser unterwegs. Tja. Oder mit einem Laubsauger. Haben Sie momentan auch diese rätselhaften Begegnungen der dritten Art?
Ja, das nimmt immer mehr zu. Ja, wir sehen das im Garten nicht so gern. Natürlich, Laub muss auf Gehwegen weg und da kann es ja weggepustet werden, also mit einem Bläser, ja. Aber beim Sauger, da wird auch mehr in dieses Gerät eingesaugt und da können auch Insekten auch zerstört werden. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille.
Genau, also das habe ich vergessen zu sagen. Der Gärtner war natürlich am Grundstück ran unterwegs, ja. Da genau, wo die Straße ist, damit es eben nicht so sehr in den öffentlichen Verkehrsraum hineingeweht wird. Wobei bei den Laubbläsern, sage ich mir immer, da bläst da das Laub irgendwo anders hin und zwei Tage später hat es der Wind eh schon wieder verteilt. Also ob das sinnhaft ist, irgendwie frage ich mich immer jedes Mal.
Es ist genauso, wie wenn Sie es dann mit dem Besen zusammenfegen. Sie müssen es halt auch dann wieder einsammeln, den Laubhaufen einsammeln. Mhm. Und wir werden vielleicht heute noch ein paar Tipps ansprechen, wie wir das Laub sinnvoll nutzen können. Weil es ist eigentlich viel zu schade, es sind ja Nährstoffe. Ja? Und auch... es bildet sich Humus draus. Also das sind gerade diese Sachen, die wir jetzt in der aktuellen Phase Klimawandel so wichtig sind.
Mhm. Einerseits, das als Hobbygärtner mit wenig Erfahrung weiß ich, dass man ja Laub nicht einfach entfernen soll. Man kann Laub im Garten vielfältig nutzen, vor allem bei der Winterfestmachung. Aber wenn ich jetzt wirklich ein größeres Rasenstück habe im Garten, sollte ich es jetzt momentan schon auch ein bisschen vom Laub befreien, oder?
Ja, also Laub muss vom Rasen, also vor allem Intensivrasen, Zierrasen, da muss das Laub weggerecht werden. Mhm. Und natürlich nicht jedes eingewehte, zugewehte Blättchen. Aber wenn die Schichten etwas dicker sind, also dann muss es weg, weil sonst, gerade jetzt in der vielen Nässe, faulen die Rasengräser und die haben keine Licht und können nicht abtrocknen. Und dann gehen die Rasengräser zugrunde. Und was kommt dann? Kommt Moos, kommen Beikräuter und ja, das ist alles das, was wir nicht wollen.
Und dieses Laub, das soll ich nochmal aufbewahren oder kann ich es gleich in die Biotonne oder auf den Kompost tun?
Also, wer im Garten Möglichkeiten hat, zum Beispiel Hecken hat, da kann man das Laub ganz gut drunter packen, mehrere Schichten. Und man kann Laubhaufen an mehreren Stellen im Garten anlegen, um vielleicht auch dem Igel oder anderen Tieren Unterschlupf zu bieten, zumindest ein Angebot machen. Ob er reinkommt, ist die andere Geschichte. Dazu muss ja der Garten insgesamt ein bisschen igelfreundlich sein. Also er muss auch von außen zuwandern können. Wenn da eine Betonwand ist, da kommt er ja nicht rein. Also wir müssen auch gucken, dass bei den Zäunen ein Durchschlupf für solche Tiere sind. Ne? Also das ist das eine. Dann können wir eine Möglichkeit auch, denn das Laub kann man immer wieder in dünnen Schichten auf den Kompost schichten. Mhm. Also das ist immer Kompost ist ja immer eine Sache, wo wir Sachen mischen. Also nicht alles in rauen Mengen, in dicken Schichten drauf, sondern immer dünne Schichten verschiedener Gartenabfälle.
Laub. Mein Biolehrer hat immer gesagt, Kompost ist so ein bisschen wie ein Hamburger oder ein Cheeseburger.
Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Ja, den hat jeder vor Augen auch. Man sieht auch dann diese Schichtung. Ja, oder und jetzt, was natürlich toll ist, man sollte jetzt den Rasen zum letzten Mal mähen, weil er hat sicher auch durch die Witterung, es ist ja noch relativ warm nun mal geworden. Mhm. Es war nicht heiß, aber warm. Und also wir merken schon, dass der Rasen noch wächst, zumal oder dort wächst, wo auch noch mal vielleicht spät gedüngt wurde. Und also wir müssen den Rasen noch mal mähen. Aber ganz wichtig ist jetzt bei der letzten Mähaktion, den Rasenmäher hoch einstellen. Also bitte nicht ganz tief abrasieren. Viele meinen, ja, dann wächst vielleicht noch mal was zu, dann mache ich ganz tief, dann muss ich meinen Rasenmäher nicht noch mal bemühen, ja, sondern also mindestens mittlere Schichthöhe oder Einstellhöhe, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen drüber. Dass also wenigstens 3-4 Zentimeter Rasen Grasnarbe noch verbleiben.
Mhm. Und dann kann ich das Gras, meinen Rasen tatsächlich für die nächsten Wintermonate komplett vergessen. Da muss ich gar nichts mehr machen.
Eigentlich nicht. Wir hatten einmal, ich glaube vor 3-4 Jahren war das mal so, wo wir einen ganz warmen noch Oktober und November hatten, wo viele Leute noch mal im November mähen mussten. Das war noch nie da. Mhm. Aber das ist einmal, also mir ist es einmal passiert in den letzten 20, 30 Jahren. Na, aber das kann einmal, aber sonst ist eigentlich Ruhe. Und der Vorteil ist, jetzt, auch gerade wenn Sie jetzt Laub auf der Rasenfläche haben, dann wird das Laub gleich mitgenommen. Und es wird auch mit diesem Rasenschnitt gut vermischt. Das ist eine super Kombination.
Ja, dann
dann verklebt auch der Rasen, der jetzt nicht mehr ganz so trocken ist, der feucht ist, ja, vermischt sich mit dem Laub und dann gibt das etwas eine lockere Masse und nicht so eine klebrig dichte Masse.
Mhm. Wasser und Feuer möchte ich gerne noch kurz mit Ihnen ansprechen, weil das Laub ist ja auch so, man kratzt jetzt alles Mögliche zusammen, man sieht es auch zum Teil in den Schrebergärten oder so, da sind auch viele unterwegs und dann fahre ich so durch die Landschaft jetzt im Herbst und sehe manchmal, wenn Gärten in der Nähe der Straße sind, so schwache Rauchsäulen in den Himmel ragen. Das heißt, viele Menschen kehren Dinge zusammen im Garten und verbrennen die dann. Unter anderem auch Laub, habe ich schon gesehen. Ist das eine Sache, die Sie gut finden, empfehlen würden und sagen, das ist okay, oder ist Verbrennen eher die zweite Wahl?
Also mir stellen sich ja quasi jetzt die Haare. Nee, das macht man nicht mehr. Erstens mal, selbst Reisig kann ich aufschichten zu Hecken, Benjeshecken oder Reisighaufen. Dann biete ich wieder auch Tieren Unterschlupf. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass wir dann nicht, wir müssen von diesem den Garten clean machen, weg. Mhm. Ja, wir müssen für Biodiversität sorgen. Wir wollen ja Nützlinge im Garten haben und dann darf der Garten nicht aufgeräumt sein. Ja, und Laub jetzt zu verbrennen, erstens mal ist es ja feucht, das qualmt ja nur. Also ich meine, das
absolut,
auch,
ja.
Absolut. Also nee, also da stellen sich mir wirklich alle Nackenhaare auf. Das ist ein No-Go. Ja. Und es sind ja auch oft im Laub sind ja auch wieder Tiere drin,
Lebewesen,
Insekten,
ja.
Selbst wenn es schädliche Insekten sind, die sind wieder Grundlage für Vögel. Die Vögel scharren im Laub und suchen nach Regenwürmer oder nach Fliegen oder sonst was. Ja? Also wir müssen diesen Kreislauf gehen, wir müssen umdenken. Ja? Und das Laub ist, also wie gesagt, Laub oder auch Reisig oder Schnittgut ist fast zu schade für die Tonne. Ja?
Also ein guter Garten muss nicht aufgeräumt werden, muss nicht clean gemacht werden. Thema Wasser, wir hatten vorhin gerade den Wasserfasselbohrischen gehört. Viele Menschen haben ja tatsächlich ein Wasserfassel im Garten stehen. Ich habe mir auch eins geleistet. Wir haben das abgeholt bei einem Fassmacher, der also alte Weinfässer wieder aufbereitet, auch Bierfässer, teilt die dann und dann hat man ein halbes Weinfass. Und in dem halben Weinfass haben wir dann jetzt in den letzten Monaten dieses Jahres einen kleinen Teich angelegt. Und jetzt stellt sich bei mir zumindest auch die Frage, wie mache ich da jetzt weiter? Da haben sich schöne Wasserpflanzen angesiedelt. Ich habe mal so ein Starter-Set gekauft. Tannenwedel sind da drin oder der Winterschachtelhalm beispielsweise. Auch eine schöne Schwertlilie haben wir gehabt, die hat blau geblüht. Aber das sind vermutlich ja Pflanzen, die kann man jetzt im Winter und vor allem nicht in dem mit Wasser gefüllten Fass jetzt einfach so stehen lassen, die nächsten Monate.
Also da muss man vielleicht ein wenig sukzessiver vorgehen. Solange es nicht richtig friert, kann man das alles noch lassen, wie es ist. Ja? Mhm. Wenn es aber über mehrere Wochen oder eine Woche lang jeden Tag richtig Frost gibt, auch vielleicht tagsüber, ja, wo also das Wasser zu Eis gefriert, würde ich, und ich meine, so ein halbes Fass kann man mal schnell durchfrieren. Ja. Es ist ja nicht eine große Tiefe und ein großer Durchmesser. So würde ich, vor allem wenn man auch nicht sicher ist, ob es winterharte Pflanzen sind, würde ich die dann rausnehmen und in einen Bottich oder eine Wanne mit Wasser geben und dann kühl und hell überwintern, zur Not auch in der Garage überwintern. Und oft ist es mal nur vielleicht für 4 Wochen und dann kann man es wieder raustun. Also, aber man muss es hängt ab, wenn wir die letzten Jahre Revue passieren lassen, diesen richtigen Winter, wo man alles wegräumen musste, war es nicht, ja, da waren es höchstens nur mehr kurzfristig.
Mhm. Und wenn man einen Teich hat, ist ja das eine, da muss man vielleicht auch aufpassen, dass die Goldfische nicht zusammenfrieren, wenn er nicht besonders tief ist. Ich habe jetzt keine Tiere in meinem Weinfass, aber es ist ein Holzfass natürlich. Das heißt, vermutlich muss ich auch dafür sorgen, dass das nicht austrocknet über den Winter.
Ja, das ist wichtig, dass es nicht, also sonst zieht sich das zusammen und wenn es trocknet und es muss eine gewisse Mindestmenge an Wasser drin bleiben und man sollte es natürlich auch nicht in die volle Sonne stellen. Mhm. Ja, das sind alles so kleine Möglichkeiten, dass also die Feuchtigkeit auch des Holzes gewährleistet ist, weil sonst zieht es sich zusammen und gibt dann Risse.
Aber diese Wasserpflanzen in der Wanne, die kann ich sozusagen als Ensemble beieinander lassen.
Die können sie beieinander lassen. Nein, die können sie beieinander lassen. Und wie gesagt, es wäre dann nur eine Möglichkeit, wenn einer sagt, meine Garage ist wirklich ganz duster, da kommt kein Licht rein, weil ich kein Fenster habe. Haben wir ja einen Wohnblock, Siedlungen so. Da kann man vielleicht auch einen Kellerschacht nutzen. Der Kellerschacht ist eigentlich wenn Sie den Bottich oder dieses Gefäß da reinstellen mit den Pflanzen und wenn es richtig durchfriert, kann man oben drüber eine Noppenfolie machen oder einen Jute-Sack, dass es einfach nicht durchfriert. Oft sind es ja nur mal Nächte, die richtig kalt sind. Ja. Ja, oder nur für kurze Zeit und dann kommt es wieder weg. Also das immer, solange es geht, so, wenn es einigermaßen um Null ist, braucht man keinen Winterschutz mehr.
Also die ersten Bodenfröste sozusagen, die verträgt das Ganze schon. Aber wenn es dann so richtig kalt wird, spätestens dann sollte man so handeln, wie Sie es uns gerade gesagt haben. Und ich möchte noch ganz kurz zum Laub zurückkommen und zum Wasser. Viele haben ja Gartenteiche, also eingewehtes Laub auf der Wasserfläche. Das sollten wir vielleicht auch entfernen.
Auf jeden Fall, weil das Laub würde dann verrotten, Nährstoffe freisetzen. Na, das ist halt auch das Positive am Laub, dass es Nährstoff noch enthält.
Dann haben wir die Algen wieder. Ne?
Und dann haben wir im nächsten Jahr nährstoffreiches Wasser und dann fördert das den Algenwuchs.
Ich habe schon wirklich Wochen gebraucht, bis sich der Teich, als ich ihn neu angelegt habe sozusagen, mal stabilisiert hat. Also man braucht da so ein bisschen Geduld auch von der Zusammensetzung der Pflanzen, die Menge der Pflanzen. Da muss man ein bisschen experimentieren. Es gab auch Wochen, wo er ein bisschen gemüffelt hat. Aber letztendlich hat er sich jetzt einmal eingekriegt.
Das dauert lang, bis da ein Gleichgewicht entsteht. Man kann nicht meinen, jetzt mal nehme und gebe und dann geht das von alleine, sondern ein Prozess, weil dann hängt ja auch mit Wasser, wird ja dann auch belebt. Das sind dann Bakterien und andere Sachen drin, die ja auch das Wasser dann bearbeiten. Und ja, und das braucht einfach seine Zeit. Und es ist auch ganz wichtig, wenn man auch Pflanzen einpflanzt, dass man da ganz nährstoffarmes Substrat nimmt. Und also, ne, damit da nicht Nährstoffe in das Wasser reingeschwemmt werden.
Sie hören Habe die Ehre, heute unsere Gartensprechstunde mit unserem Gast Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim. Und wir haben schon das Thema angeschnitten. Wenn die Tage im Herbst jetzt kürzer und vor allem auch kühler werden, beginnt für die Pflanzen natürlich eine Ruhephase und vor allem Kübelpflanzen benötigen jetzt dann unsere besondere Aufmerksamkeit. Dabei gibt es Unterschiede, natürlich, je nach Pflanzenart, wäre ja sonst zu einfach. Einen Hinweis auf die Winterhärte gibt immer die Herkunft der Pflanzen. Wo kommen sie eigentlich her? Sind sie einheimisch oder sind sie irgendwann einmal zugewandert? Herr Siegler, empfindliche Pflanzen, die sollten eigentlich schon jetzt im Oktober ins Winterquartier gebracht werden, oder? Sind wir da zu früh dran?
Nein, solange jetzt keine tieferen Nachtfröste herrschen, können wir die noch draußen lassen, weil draußen ist einfach das beste Klima, das beste Licht, die Luftfeuchtigkeit passt und so weiter. Ja, weil in die Räume, in die wir einräumen, das ist immer, da haben wir immer ungünstige Bedingungen, sei es zu dunkel, sei es zu warm oder zu kalt. Ja, also das sind alles ungünstige Eigenschaften. Also solange es geht, draußen. Und da kann man ja auch, sind ja auch unterschiedliche Ansprüche. Sag mal, alles das, was ein wenig mehr verholzt, wie zum Beispiel ein Olivenbäumchen oder Oliven oder auch ein Oleander, den kann man auch noch einmal bis 2-3 Grad minus draußen lassen. Ja? Mhm. Was wir empfehlen ist, die Sachen etwas vielleicht unter den Dachvorsprung oder an die Mauer zu rücken, weil die Mauer gibt ja auch Wärme ab, der Dachvorsprung hält ein bisschen das Mikroklima, das günstige Mikroklima und es ist auch trocken. Also es ist wichtig auch, dass zum Beispiel auch die Kübel nicht durchnässen. Das ist nämlich auch oft noch ein Zusatzaspekt, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Was Sie jetzt auf jeden Fall auch machen sollten, wenn Sie noch Untersetzer haben, nehmen Sie die Untersetzer weg, weil es staut sich bei jedem Regen dann das Wasser und dann vernässen die Kübel. Also der Kübel kann oder die Kübelsubstrat, das ist ja eigentlich strukturstabil, ne, soll ja Wasser durchlassen, damit eben die Wurzeln nicht faulen. Oder auch durch andere Krankheiten, Wurzelkrankheiten, immer bei ungünstigen Bedingungen geschädigt werden. Also an die Wand rücken, draußen lassen. Wenn leichte Fröste kommen, hilft uns das Vlies oder ein Bettlaken oder ein Jutesack, um die Pflanzen zu schützen vor dem gröbsten oder vor leichten Frösten. Und erst dann, wenn man merkt, okay, ich denke, irgendwann im November kommt dann schon der Punkt, wo man sie einräumen muss. Und ja, natürlich solche Sachen wie Geranienstämmchen oder auch Geranien und Fuchsien, die halten natürlich keinen Frost aus, die müssen wir halt eher reinräumen.
Mhm. Da habe ich auch immer den Eindruck, dass viele Menschen, ich hatte das früher auch so vor Augen, dass Geranien, ja, sobald man die einfach durchs Jahr gebracht hat, kann man die dann entsorgen und holt sich dann im nächsten Frühjahr neue. Aber das stimmt gar nicht. Man kann Geranien sehr gut über den Winter bringen.
Ja, natürlich. Ich meine, der Gärtnerbetrieb freut sich, wenn sie jedes Jahr Geranien kaufen. Es sind ja auch neue Sorten immer jedes Jahr, die man vielleicht mal was anderes haben will, keine Frage. Aber letztendlich gibt es auch Leute, ich kenne ganz viele Leute, die Geranien da einen persönlichen Bezug haben, weil sie die von jemand geschenkt bekommen haben. Und letztendlich ist es doch auch der Spaß. Und was gelingt mir beim Überwintern? Kommt's durch oder nicht? Und bei Geranien kann man die sind eigentlich relativ einfach. Die lässt man einfach eintrocknen und stellt sie einfach auch so kühl es geht. Und dann, selbst wenn die dann im Frühjahr fast wie tot aussehen und eingetrocknet und vielleicht auch schon die ersten Geiltriebe bekommen, das sind so ganz lange weißliche, grün-weißliche.
Das ist nichts Triebe. Unanständiges.
Nichts Unanständiges. Solche unnatürlichen langen Triebe oder auch mit einem weiten Blattabstand, die kann man dann alle zurückschneiden. Also die Geranie kann man dann auch im Frühjahr noch einmal zurückschneiden und dann treibt der unten aus. Natürlich muss ich im Ausgang des Winters gucken, dass das Substrat nicht ganz eintrocknet. Also man muss nicht gießen über Winter, aber so ein bisschen, dass es auch nicht ganz staubtrocken wird. Und dann kommen die wieder. Ja? Oder zumindest die Chance besteht, dass sie wieder kommen. Müssen natürlich auch immer achten, das gilt ja generell für alle eingelagerten Kübelpflanzen, auf Blattläuse oder weiße Fliegen und solche Geschichten, also auf Schädlinge, da müssen wir immer mal gucken. Aber da ist es auch gut, wenn man dann im Frühjahr das alles noch einmal dann zurückschneidet, weil jeder Rückschnitt, ob das jetzt Obstgehölze sind, als auch Zierpflanzen, führt ja zum neuen Austrieb oder auch zum buschigeren Austrieb.
Das heißt, diese Geiltriebe tatsächlich, obwohl sie so merkwürdig heißen, sind ja nichts anderes vermutlich, als dass die Pflanze versucht, da wo sie steht, weil sie eben wenig Licht hat, irgendwie das, was da ist, einzufangen. Deswegen quasi diese dünnen, die sind ja meistens dünn und weich, das heißt, die kann man auch gut abschneiden.
Ja, und man muss immer gucken, dass man sieht ja auch oft einmal, wenn da keine Blätter sind, so die Blattansätze, die Knospen, ja, dass man vielleicht nur 2-3 Knospen hat, ne, und dann, wenn man die zurückschneidet, dann werden diese Knospen, Blattknospen angeregt auszutreiben. Ne? Mhm. Das kann man dann so im Februar langsam machen und dann, wenn wir gutes Frühjahr haben, was wir die letzten Jahre eigentlich hatten, kann man die dann so langsam dann schon im März langsam rausstellen, zumindest tagsüber geschützt. Ne? Aber das werden wir im nächsten Frühjahr wieder ansprechen, wie wir im Frühjahr vorgehen. Jetzt gehen wir erstmal in den Überwinterungsraum und der sollte, wie gesagt, so kühl es geht sein, möglichst hell, und aber die Pflanzen ab und zu mal begutachten auf schadereicher Befall, aber auch dann mit dem Gießen absolut Sparflamme und auf keinen Fall auch düngen. Mhm. Weil das ist ein unnatürliches Verhältnis, und dann würde der Dünger umgesetzt, dann würden die Pflanzen treiben wollen und dann würde es eben zu dem unerwünschten Wuchs kommen, und dann hätten wir auch zarte Triebe gerade innen, und die sind wiederum anfälliger für Blattläuse, Spinnmilben und so weiter und weiße Fliegen und alle anderen Schädlinge,
die wir nicht haben wollen. Natürlich, Sie haben die Staunässe jetzt gerade noch mal angesprochen, also gerade so Kübelpflanzen aus dem mediterranen Bereich. Da hat mir auch mal ein Gärtner gesagt, die sterben eigentlich eher im Sommer, gerade bei uns nicht so sehr den Trockentod, sondern die werden eben oft übergossen, weil viele Menschen der Meinung sind, ja, die muss man eigentlich jeden Tag unter Wasser setzen, und die sterben dann eher den Ertrinkungstod.
Ja, das sollte man einfach wissen, weil also alle mediterranen, ob das jetzt Salbei, Lavendel ist, Thymian, Rosmarin und einige mehr, ja, die kommen mit absoluter Trockenheit, die kommen mit absolut widrigsten Bodenverhältnissen, leichte Böden, steinige Böden zurecht. Das kennen wir ja, wenn man im mediterranen Raum Urlaub macht und wandert, ne? Und also das heißt, die wollen keinen schweren Boden, keinen nassen Boden. Und natürlich haben wir Regen, keine Frage. Und der reicht aber. Ne? Aber da ist es wichtig, dass, wenn ich solche Pflanzen setze, dass ich auch wenn ich einen schweren Boden, lehmigen oder lehmhaltigen Boden habe, dass ich den Boden vermagere, ja? Mit Sand, mit gewaschenem Sand, ne? Mit grobem Sand oder auch ein bisschen Split, dass ich den Boden ausmagern, durchlässig macht, damit die Wurzeln. Und ich denke, das soll man gar nicht mal so sehr, aber vor allem im Winter, wenn es im Winter, wir haben die letzten Winter waren immer richtig nass und dann noch kalt. Der Boden ist einfach kalt, ja, auch wenn er nicht durchfriert, aber er ist kalt. Und das fördert all diese bodenbürtigen Pilze, die fühlen sich wohl, weil die Pflanze sich nicht wohlfühlt, dann können die angreifen. Ja? Ob das Phytophthora, also Wurzelfäulen, Krankheitserreger sind und so weiter, die schlagen dann zu.
Und dann bin ich natürlich auch einer von denen, die sich gewagt haben, ein Zitronenbäumchen zu kaufen. Ich glaube, Meier-Zitronen sind es. Und da hat mich der Gärtner dann beim Kauf schon ganz mitleidig angeschaut und gesagt, ja, sind Sie auch einer von denen, die das versuchen, länger als ein Jahr das Zitronenbäumchen am Leben zu erhalten? Und gesagt, ja, ich probiere es. Das habe ich jetzt auch nah an die Hauswand gestellt. Da stand es eigentlich auch schon im Sommer, weil so ein bisschen aus der prallen Sonne wollte ich es dann doch raustun. Aber auch beim Zitronenbäumchen gelten die gleichen Tipps, oder muss ich da ganz besonders aufpassen, weil die so empfindlich sind anscheinend?
Ja, also Zitronenbäumchen, also ganz wichtig ist ja, die Zitronenbäumchen sollten ja auch, sagen wir mal, dass die Pflanze braucht erstmal das richtige Substrat. Ich denke, wenn sie es beim Gärtner gekauft haben, haben sie das. Die wollen einen sauren Boden, einen durchlässigen Boden. Also deswegen auch Kübelpflanzen. Es gibt spezielle Kübelpflanzensubstrate, die die Durchlässigkeit gewährleisten. Ja, also, dass das Wasser sich nicht staut und dass das Wasser, abziehen kann. Das ist immer das eine. Weil Kübel oder Zitruspflanzen vor allem neigen natürlich auch gerne zum Eisenmangel. Da sollten wir jetzt auch gucken, dass die Pflanzen noch einmal, wenn sie so gelbe Blätter haben, wo dann die Blattspreite, also die Adern so raus, grün rausscheinen, vor allem an den jüngeren Blättern, da sollte man noch mit einem speziellen Eisendünger, den gibt es in jeder Gärtnerei oder auch in Gartenzentren, sollte man dann noch einmal gießen, das kann man auflösen, ja, damit also die Pflanze schon mal gesund in den Winterraum kommt. So, und die Zitrone mag es halt nicht mit, die kommt mit 5 Grad auf Dauer nicht, mit plus 5 Grad nicht zurecht, sondern die mag es schon in Richtung 15 Grad haben. Das heißt, wer das nicht hat, vielleicht manche Treppenhäuser, die da hell sind, die können das vielleicht gerade noch so schaffen. Ansonsten weiß ich auch, dass viele Leute das in ihren Zimmern, vielleicht im kühlen Zimmer, man hat mal vielleicht ein Gästezimmer, das man nicht immer heizt, ja, wo man dann die Pflanze gut unterbringen kann. Aber wenn es zu dunkel ist, das kenne ich auch, Leute, die kaufen sich dann eine LED-Lampe zur Belichtung, weil einfach der Lichtmangel sonst zu krass wäre. Ne? Das führt dann Lichtmangel, Blattverlust und so weiter und so fort. So,
das heißt, wer den Luxus hat, einen Wintergarten zu besitzen, das wäre eigentlich ideal, oder?
Das wäre ideal, absolut. Und vielleicht hat man auch einen Bekannten oder Bekannte, die sowas vielleicht einem als Überwinterungsservice aus Gefälligkeit anbieten. Dann würde ich solches Angebot gerne annehmen. Zumal gerade diese Zitrusgehölze ja auch im Winter nach wie vor auch Blüten bilden und die Zitrusblüten, die duften ja so toll, ja. Das ist gerade im Winter, ja, oder ausgangs des Winters, ist eine richtige Augenweide oder auch ein Gaumen- oder Nasenschmaus, wenn man dann an diesen Zitrusblüten riechen kann. Ne? Oder die letzte Möglichkeit natürlich auch, viele Gärtnereien bieten auch Überwinterungsservice an. Das sollte man auch vielleicht in Betracht ziehen.
Einfach mal nachfragen, genau, was es kostet und ob da Raum vorhanden ist. Dann muss ich jetzt nur noch irgendwie nachforschen, warum meine Meyer-Zitrone, die angeblich weniger sauer ist und gelb werden soll, warum die immer noch grün ist. Ich warte nämlich die ganze Zeit, dass die noch gelb wird, also die Früchte. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Oder ich habe eine grüne erwischt, ich weiß es nicht. Da kennen sich auch nicht aus, oder, bei Meyer-Zitronen?
Da bin ich jetzt ein bisschen doch überfragt. Also ab und zu erwischen sie mich dann doch auf dem falschen Fuß.
Ja. Ich wusste nicht mal, dass es Meyer-Zitronen gibt. Meyer benannt nach irgendeinem Herrn Meyer mit EY, glaube ich, jedenfalls. Lassen Sie uns von den konkreten Zitronen noch zu einer anderen konkreten Kübelpflanze kommen. Maria Fröhlich hat uns aus Havangen eine E-Mail geschickt. Und zwar hat sie einen Granatapfelbaum auf der Terrasse, schreibt sie. Der hat wunderschön geblüht, auch Früchte angesetzt. Aber leider sind alle aufgeplatzt. Das findet die schade und fragt sich jetzt natürlich einerseits, was könnte die Ursache gewesen sein für dieses Früchteplatzen? Und die zweite Frage passt jetzt zu unserem Thema gerade jetzt. Wo überwintere ich die schöne Kübelpflanze, fragt Frau Fröhlich.
Also das Aufplatzen der Früchte, wie wir es von den Kirschen auch kennen, das kann vorkommen, auch bei solchen Sachen, wo man es gar nicht vermutet. Das kann auch mal beim Apfel vorkommen. Und vor allem ist es, wenn dieses schwankende Feuchtigkeit vorherrscht. Also vielleicht auch mit der Kübel zeitweise ein wenig trockener war und dann durch vielen Regen, Nässe, auch vielleicht der Untersetzer, ja, haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass das Wasser nicht abfließen kann, dass plötzlich ganz viel Wasser da ist, auch das, was von oben kommt, und dann kommt es einfach zum Platzen der Früchte. Kann aber auch sein, dass vielleicht die Luftfeuchte sehr hoch war. Ne? Weil das Platzen hat immer mit Konzentrationsausgleich zu tun und das ist das eine. Vielleicht sollte sie die Pflanze nächstes Jahr etwas geschützt stellen, vor allem wenn größere Regenmengen angesagt sind. Ja? So, und das Überwintern gilt letztendlich auch wie bei den vorgenannten. die halten ganz leichte Fröste aus, zur Not über Nacht noch einmal mit Vlies, die ein oder andere, also wenn Kälte angesagt ist, aktuell haben wir ja nachts Temperaturen zwischen, ja, wir haben in Würzburg jetzt die letzte Nacht 10 Grad gehabt, aber ich denke auch in Südbayern sind es vielleicht 5 Grad noch und das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber wenn es halt in Richtung Null geht, sicherheitshalber, an die Geschützstellen, an die Wandräumen abdecken und irgendwann einmal, wenn halt auch diese längeren Fröste oder tieferen Nachttemperaturen angesagt sind, dann rein kühl, hell stellen. Und es kann auch mal Phasen geben im Laufe des Winters, wenn man sich die Mühe macht, dass ich das einmal wieder ausräumen kann. Ja, wenn ich weiß, okay, es sind wieder Wochen dabei oder Woche mit Plusgraden, kann man die auch mal wieder rausräumen. Also die, wenn man sich die Arbeit macht, ist es sicher für die Pflanzen gut, aber nicht in die volle Sonne dann stellen. Mhm. Weil die Pflanzen oder das Laub hat sich an diese neue Umgebung, die ungünstige Umgebung, angepasst, gewöhnt und wenn die dann rauskämen, dann kann es Sonnenbrand geben. Also zumindest raus in die Sonne kämen, in die volle Sonne. Und meistens haben wir ja dann auch Wintersonne, die sehr intensiv ist. Ja, und da sollte man das zwar rausstellen, nordseitig ist immer gut, wo dann auch Schatten noch ist und eben keine volle Sonne. Und da kann man auch mal wieder eine Woche oder zwei Wochen die Sachen draußen lassen.
Ja, die Rose mit ihrem Hofstaat sozusagen. Sie wird Thema sein in der zweiten Stunde Habe die Ehre hier bei uns, wie wir sie jetzt im Oktober und im November behandeln. Vor allem, wie wir neue Rosen auch pflanzen können. Wir sind gerade noch beim Thema empfindliche Pflanzen, die schon jetzt im Oktober vor dem ersten Nachtfrost ins Winterquartier gebracht werden sollten. Darüber haben wir schon gesprochen mit Hubert Ziegler. Dazu zählen beispielsweise auch tropische Pflanzen, ja, wie Palmen beispielsweise. Oder da schreibt uns Karin Grohmann, liebe Gartenabteilung, finde ich auch schön, dass wir schon als Gartenabteilung von BR Heimat bezeichnet werden. Wie überwintert meine Bougainville oder Bougainvillea am besten? Und jetzt hat natürlich die Frau Grohmann ein Problem. Wir haben vorhin über den Luxus des Wintergartens oder überhaupt des eigenen Gartens gesprochen. Sie hat keinen Winterraum, denn sie wohnt im 7. Stock. Auf der Ostseite. Ja, was macht man da mit der Bougainvillea, Herr Ziegler?
Ja, also wenn sie eine große Pflanze ist, sollte man sie auch zurückschneiden. Das gilt ja auch generell für viele Kübelpflanzen, die man überwintern, zurückschneiden, weil man auch den Platz nicht immer hat. Ja? Mhm. Okay. Nochmal, vielleicht käme für Sie denn ein Treppenhaus in Frage, wenn sie das darf, ja, wenn es hell ist. Wichtig ist, hell ist und das ist halt, ich meine, im 7. Stock wird es auch ab und zu mal ziehen, aber das sollte eigentlich dann passen. Also das wäre jetzt vielleicht für mich die beste Möglichkeit, ja, die Bougainvillea. Die verträgt also auch keinen Frost, also die muss schon dann rechtzeitig rein, wenn es mal ein Minus wird.
Genau, weil wir ja gesagt haben, es gibt Gewächse, die sind durchaus kältere Nächte aus ihrer Heimat sozusagen gewöhnt und halten ja bis zu minus 5 Grad durchaus im Winter auch mal aus.
Genau, aber Bougainvillea nicht, also die wirklich zu, also die sind zu den sensibleren zu zählen, und aber hell, kühl, aber auch nicht ganz kalt und zuchig.
Und reicht es tatsächlich zu sagen, wir ziehen jetzt um und stellen sie von A nach B, oder muss ich jede Pflanze, jede Kübelpflanze vor allem auch einmal anschauen und sagen, okay, eventuell Rückschnitt oder Pflege, also ist das so ein bisschen eine Checkliste auch beim Umziehen?
Ja, Rückschnitt auf jeden Fall. Gucken, dass vielleicht auch keine schimmligen Blätter oder Blütenreste auf dem Substrat liegen, das ein bisschen weg. Kratzen und schauen, dass keine Schädlinge zu sehen sind. Ja?
Genau, dann ist...
Also wenn Läuse oder Spinnmilben oder sowas, dass man da vielleicht auch schon mal vom Schnitt was macht und mit Biomittel dann auch dann einsprüht, damit die nicht schon ins Quartier mit reinkommen, weil dort fühlen sie sich wohl, die Pflanze fühlt sich nicht wohl, ist gestresst und dann können die richtig zuschlagen, unsere unliebsamen Gäste.
Unliebsam ist auch der Mehltau, insbesondere in Weinfranken kennt man sich ja damit aus. Sie sitzen in Veitshöchheim, Herr Siegler. Da hat uns nämlich die Katharina Büchel eine Mail geschickt. Und zwar hat sie Wein und fragt, was kann ich meinem Wein Gutes tun? Der hatte nämlich heuer komplett Mehltau und zwar auch die Trauben. Das klingt nicht gut.
Ja, es gibt Sorten, die stark mehltauanfällig sind. Generell mal, ja. Mhm. Wenn das jedes Jahr auftritt, dann sollte sie sich von dieser Sorte oder von diesem Rebstock trennen. Weil der Mehltau, ich gehe mal davon aus, dass es der echte Mehltau ist, der auch nicht nur die Blätter, sondern auch die Trauben befällt und dann so einen grauen, weißlichen Belag dort hinterlässt und die auch ungenießbar dann sind. Mhm. Es gibt Sorten, die sind tolerant, da gehört die Muscat Bleu dazu, da gehört auch die Venus dazu, da gehört auch die Sorte Garantos dazu. Wir haben da einige Sorten zusammengestellt, aber Mehltau war heuer besonders, weil das ist der sogenannte Schönwetterpilz. Wir hatten einfach trockene Phasen, wo es richtig knallheiß war und wenn dann auch noch der Traubenstock vielleicht an der Südseite, an der Wand ist, da haben wir wirklich Temperaturen, da fühlt sich der echte Mehltau, der Pilz, die Sporen sehr wohl und kommen dann sehr schnell zum Ausbreiten. Also wenn das jedes Jahr auftritt, würde ich eigentlich mich von dieser Sorte verabschieden. Wenn das nur mehr sporadisch ist, immer dann bei erstem Erscheinen. Also wenn ich deswegen ist es ja das Schöne, wenn man das am Haus hat, kommt man eigentlich jeden Tag mal dran vorbei und guckt oder und dann kann man auch reagieren. Und da gibt es auch Biomittel oder Grundstoffe, wie zum Beispiel Natron oder Backpulver, den man dann spritzen kann ab erstem Auftreten oder auch mit Rohmilch. Das ist alles möglich, um da diesen Mehltaupilz nicht weiter ausbreiten zu lassen.
Wir laufen auf die 11 Uhr Nachrichten zu und in der kommenden Stunde habe die Ehre, werden wir uns mit dem Herbst als Pflanzzeit beschäftigen. Wir haben die Rosen schon angesprochen, aber wir schauen uns zum Beispiel auch an, wie wir unempfindliche Gehölze pflanzen können und vor allem, wie wir vielleicht auch unser Wintergemüse und unsere Salate schützen. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch nach den 11 Uhr Nachrichten wieder hier bei uns mit dabei sind.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Heute unsere Habe die Ehre Gartensprechstunde. Wir sprechen über den Oktobergarten und was im Garten jetzt auch bis November noch ansteht. Denn wer denkt, dass keine Gartenarbeit im November mehr ansteht, der liegt nicht ganz richtig. Tatsächlich und zum Glück ja auch, ist noch einiges zu tun, während die Pflanzen, aber auch die Tiere im Garten sich langsam auf die kalte Jahreszeit einstellen. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde unserer Gartensprechstunde. Bei Habe die Ehre auf BR Heimat. Wir haben mit unserem Experten Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim schon über zahlreiche Winterschutzmaßnahmen gesprochen, um den Garten winterfest zu machen und die Pflanzen besonders jetzt auch in den nächsten Wochen vor den ersten eisigen Nächten zu bewahren. Die stehen im November an, aber auch noch einige andere Gartenarbeiten mit sicherlich sinnvollem Inhalt. Bäume und Sträucher werden gepflanzt, die letzten Pflanzen werden beschnitten und bei einigen ist ja sogar auch noch Erntesaison. Und wir verraten Ihnen, wie Sie das Ganze am besten und am professionellsten machen, auch wenn wir alle Gartenamateure sind. Und da muss man letztendlich sagen, Herr Siegler, dass viele zwar das Gefühl haben, subjektiv, auch vor allem die Gartenlaien wie ich, das geht jetzt alles irgendwie zu Ende, es muss eingemottet werden, das Gartenjahr ist zu Ende. Und die Hörer rufen auch noch auf dem Telefon an. Nein, aber der Herbst ist tatsächlich auch Pflanzzeit. Also da geht was los.
Das ist eigentlich die ideale Pflanzzeit. Gerade in den Zeiten von Klimawandel müssen wir die Winterfeuchtigkeit nutzen, damit die Pflanzen überwintern schon mal einwurzeln können und im Frühjahr gestärkt eingewurzelt austreiben können. Der Vorteil jetzt des Herbstes ist, wir haben noch sehr lange warme Bodentemperaturen. Mhm. Also die Wurzeln wachsen bis etwa 5 Grad Bodentemperatur Und selbst wenn es oben leicht gefroren ist, ist es unten im Wurzelraum vielleicht 20, 30 Zentimeter. So tief setzen wir vielleicht einen Apfelbaum, ja, oder Heckenpflanzen. Da ist es dann noch warm. Das heißt, dort können die Wurzeln oder können neue Wurzeln entstehen. Die können einwurzeln und das fast den ganzen Winter über. Und dann nutzen sie die Winterfeuchtigkeit auch aus und oder auch noch den, jetzt im Oktober, jetzt haben wir noch Oktober einen halben Monat, dann auch den November, ist meist in den letzten Jahren auch sehr mild gewesen, sodass wir also hier einen guten Start vor sich haben. Während wenn wir das Gleiche von mir aus erst im März machen würden, und wir wissen alle, letztes Jahr im März war schon warm und zum Teil die Jahre vorher auch sehr trocken, dann muss man ständig gießen und das entfällt alles, diese. Man muss ja sich nicht zusätzliche Arbeit machen, wenn man es jetzt macht. Einmal pflanzen müssen wir, das ist keine Frage. Aber dieses zusätzliche Gießen und ja, das entfällt dann erstmal. Wir müssen natürlich dann, ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken lassen, dass man die jetzt dann überhaupt nicht mehr gießen muss. Die müssen auch beim Pflanzen richtig eingeschlemmt werden, damit die Teilchen zwischen die Wurzeln, die Bodenteilchen zwischen die Wurzeln, Hohlräume eingeschwemmt werden. Aber dann müssen wir erst, wenn es im nächsten Frühjahr lang trocken ist, erst dann mal wieder gießen.
Eingeschlemmt, das ist also ein bisschen ein Gärtnerfachbegriff. Was genau ist einschlemmen? Wie macht man das?
Also vor allem bei wurzelnackten Gehölzen. Das sind ja Pflanzen, die gerodet wurden und ohne Container, ohne Wurzelballen verkauft werden. Da haben wir ja, bei Rosen ist es oft der Fall. Es ist auch viel bei Obstgehölzen der Fall. Ja. Und da haben wir also praktisch den blanken Wurzelkörper vor uns. Und
wurzelnackt.
Wurzelnackt, genau. Und die werden ja dann ins Pflanzloch, das übrigens nicht so eng gewählt werden sollte, immer doppelter Durchmesser und auch doppelte Tiefe wie der Wurzelvolumen ist. Ja, das ist so ganz wichtig, weil das Pflanzloch sollte ja auch einen guten Start ermöglichen und vor allem, wenn der Boden schwer ist und fest ist, kann man diese Pflanzgrube mit dem Aushub verbessern oder den Aushub der Pflanzgrube verbessern, so muss ich sagen, dass man vielleicht ein bisschen verrotteten Kompost mit untermischt, grobe Bestandteile, Split, gewaschenen Sand, ja, um gerade schwere Bestandteile da ein bisschen zu entmagern und auch durchlässiger zu machen, mehr Luftporenvolumen in das Pflanzloch zu bringen. Ne? Also so, und diese wurzelnackte Ware, da geben wir dann langsam, schaufeln wir die Erde, den Aushub, den vermischten Aushub bei. Am besten macht man es zu zweit, gerade beim Hochstamm, beim Apfelbaum oder ja, beim Obstbaum. Da hält einer am besten den Stamm und der andere füllt nach. Das ist viel einfacher zu machen. Und immer dann, wenn der so eine Schaufel in diesen Wurzelraum gibt, immer so ein bisschen muss der andere, der den Baum an der Mitte am Stamm hält, ein bisschen so rütteln. So ein bisschen leicht aufdotzen, ne, sag ich mal, sodass sehr gut immer diese eingeschaufelte Erde, der Aushub zwischen die Wurzelhohlräume gelangen kann. Ne. Dann ist das irgendwann einmal passiert, dass das alles eingefüllt ist. Wir treten leicht an, wir stampfen denn nicht fest, sondern wir treten leicht an. Dann gießen wir ganz fest, auch wenn es geregnet hat, eben damit diese Feinteile des Aushubs der Erde, damit die zwischen diese Wurzelhohlräume gelangen und dort keine Hohlräume mehr sind. Dort sollen ja Wurzeln sein. Dort soll ja Substrat sein. Und dann, was natürlich noch zusätzlich gut ist, auch gerade bei Streuobstbäumen, dass man noch einen Gießrand, also einen Gießwall um diese Baumscheibe, man spricht dann auch von der Baumscheibe, weil das ist dieser Bereich, den ich jetzt praktisch wo auch kein Rasen mehr ist, aus der Pflanzgrube, der Rand der Pflanzgrube, kann man diesen Gießwall machen, also wo man so einen leichten Erdwall aufschichtet, damit sich dort das Regenwasser auch gut halten kann. Auch im Laufe des Sommers mal, wenn es einen Starkregen gibt, damit das Wasser nicht abschwemmt, sondern in die Wurzel eindringen kann.
Doris Heitzer hat uns eine E-Mail geschickt und sie macht sich Sorgen nicht um ihren Garten, sondern um die Edith Schowalter. Ihr ist aufgefallen, dass sie heute nicht am Mikrofon sitzt, das ist richtig. Tom Fiebig ist hier im Studio Nürnberg heute vertretungsweise. Wir wünschen der Edith Schowalter alles Gute und gute Besserung. Ja, wir kommen zu den angekündigten Rosen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Die Frau Fröhlich hat uns eine E-Mail geschickt aus dem Allgäu. Wie und wann schneide ich Rosensträucher, damit sie nächstes Jahr schön und von unten her dicht werden? Also ich glaube, diese Rosen im Herbst schneiden, da spricht einiges dafür und ganz klein wenig dagegen.
Ja, genau. Also natürlich sollte man die Beetrosen oder die Edelrosen, die kann man etwa ein Drittel zurückschneiden. Ja? Der eigentliche Schnitt bei Rosen ist im Frühjahr. Weil über Winter können noch Rosentriebe erfrieren und wenn man die jetzt schon fertig schneiden würden, so wie im Frühjahr, kann es sein, dass Triebe ausfallen, dass Knospen zurückfrieren und so weiter oder durch Wintersonne Schäden entstehen. Also leichter Rückschnitt oder auch wenn man so Stämmchen hat, Rosenstämmchen mit der Krone, leicht zurückschneiden, die entlasten, damit die durch vielleicht Gewicht von Schnee nicht auseinanderbrechen. Man kann das auch ein bisschen zusammenbinden, so einen leichten Schopf, dass eben diese Triebe nicht auseinanderbrechen, gerade wenn man dann Schnee hat. Das wäre das eine. Man muss natürlich unterscheiden bei Rosen, sind es Strauchrosen, die werden nicht zurückgeschnitten, sondern bei Strauchrosen gilt generell, dass man die auslichten. Das heißt, wenn der Strauch zu dicht ist, alte Triebe aus dem inneren Boden nah abschneiden. Da kann man auch die Astschere gut mit dazu nehmen und nur standfeste, gute und gesunde Triebe stehen lassen. Oben nicht einkürzen. Das ist genauso wie wenn ich eine Johannisbeer schneide. So würde ich die ja auch schneiden. Altes Holz raus und nicht oben einkürzen, weil sonst würden die oben ganz viele Triebe machen und den Strauch dicht machen, sodass er dann auch natürlich schlecht belichtet ist. Dann sterben die unteren Partien ab. Und das wollen wir ja alles nicht. Ne? Also Strauchrosen auslichten. Beetrosen und Edelrosen im Frühjahr werden die dann auf 3 bis 5 Augen zurückgeschnitten. Also bleibt wirklich nur ein Stummel übrig. Aber durch das späte Rückschneiden, man sagt ja immer zur Zeit, wenn die Forsythien blühen, dann sind die schlimmsten Fröste vorbei. Dann treiben diese 3 bis 5 Augen kräftig durch. Es haben auch schon mal Jahre gehabt, wo da nochmal ein Frost gekommen ist. Ja, das ist natürlich der Worst Case, aber irgendwann einmal muss man das machen, weil sonst ist der Austrieb schon so massiv, dass dann die, wenn man dann das zu spät schneidet, auf diese 3 bis 5 Augen, dann sind diese geschwächt und das funktioniert nicht mehr ganz so optimal.
Und bei den Strauchrosen ist es ja so, dass wenn man die Triebe einkürzt, sind sie ja dann auch geschützt, wenn mehr Schnee fällt oder wenn starker Wind herrscht beispielsweise, der sich in den Sträuchern mehr verfängt vermutlich.
Ja, also bei Strauchrosen mache ich mir keine Angst, also da gibt es eigentlich keine Probleme. Wenn man standfeste Triebe hat, auch wenn es längere sind, ich meine Strauchrosen, da gibt es ja welche, die vielleicht nur 60, 80 Zentimeter hoch sind. Es gibt auch welche, die weit mehr wachsen oder stärker wachsen. Also da ist eigentlich kein Problem. Aber noch einmal auslichten. Das ist hier das Motto. Ne? Beet und Edelrose zurückschneiden, jetzt erstmal einkürzen oder auch dann und dann erst im Frühjahr den eigentlichen Schnitt vornehmen bei Rosen. Gerade Rosen.
Genau. Manche Rosen bilden ja auch Hagebutten, wie wir wissen, die auch wieder für viele Tiere nützlich sind im Herbst und im Winter als Nahrung dienen. Und manche Rosen, wenn man ein bisschen Glück hat, die erfreuen uns ja noch bis November und Dezember und verschönern so den Garten.
Auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, natürlich auch die Hagebutten, selbst wenn es die Vögel nicht fressen, es ist im Winter auch ein schöner Reiz, dass man hat im Winter auch noch was, man kann sich dran erfreuen. Und auch noch einmal, wir haben schon viele Jahre gehabt, gerade auch in Franken natürlich, dass dann einzelne Rosen noch durchaus im November geblüht haben. Und das macht so besonders wertvoll und es ist eine Besonderheit und eine besondere Freude, wenn man dann solche Rosen hat, die dann nochmal so ganz später Zeit, in der dunklen Jahreszeit blühen.
Mhm. Und vielleicht noch Stichwort Rosenrost oder Sternenrußtau, das sind ja auch Pilzkrankheiten der Rose. Wenn man da also befallene Blätter jetzt aufsammelt und aus dem Beet entfernt, dann eben nicht irgendwo im Garten entsorgen, sondern tatsächlich in der Mülltonne.
Das ist am besten, es gilt generell für krankes Laub und gerade heuer haben wir viele Rostkrankheiten, auch bei Himbeeren oder anderen Gehölzen. Mhm. Und Sternenrußtau, das ist, da muss man ganz penibel die wegräumen, ja, weil nämlich die Sporen überwintern im Boden und können nächstes Jahr sofort wieder angreifen. Natürlich auch hier, wie ich es vorhin beim Wein gesagt habe, wenn ich Sorten habe, die das jedes Jahr haben und dann eigentlich schon im Juli nackt dastehen, was ja auch keine Wonne ist.
Dann heißt es Ade.
Dann muss man auch sagen, da hast du aufs falsche Pferd gesetzt. Mhm. Vielleicht hat man einmal eine Geschenk gekriegt, keine Frage. Ist halt mal so, man kauft ein Gartengrundstück, dann sind diese einfach so da. Aber da muss man sich einfach davon, oder sollte man sich davon trennen. Und gerade bei Rosen, das ist jetzt auch zur Pflanzzeit ganz wichtig, es gibt Sorten, die das ADR-Rosensiegel haben. Das ist eine Art TÜV, Rosentüv. Davon muss man ausgehen. Die kosten zwar etwas mehr, ja, aber das sind Sorten, die sehr robust sind, auch was Krankheiten betrifft. Und ich denke, hier darf es, wenn ich eine Rose für 30, 40 Jahre pflanze, ja, da darf ich auf die letzten 3-5 Euro nicht schauen. Ich muss auf eine gute Qualität, eine gute Sorte. Lassen Sie sich wir haben in Bayern und auch in Deutschland überall, wir haben ja Zuhörer aus ganz Deutschland, lassen Sie sich in guten Baumschulen beraten oder Gartensende. Das sind die Fachleute, die auch die entsprechenden Sorten haben. Weil ein Baumschulbetrieb, der Endverkauf hat, dem ist es auch wichtig, dass er zufriedene Kunden hat und dass die Kunden wieder zu ihm kommen und nicht sagen, okay, von dem habe ich Sorten bekommen, die taugen nichts, da kann man nicht einkaufen. Das wollen die auch gar nicht. Die haben an ihrem Image gearbeitet, dass sie gute Sorten haben, die problemlösend sind, ne? Und wo man dann auch. Und jetzt auch wieder, lieber die 3-5 Euro, ich sag's einfach mal so pauschal, das mag ja in der Realität auch noch ein wenig anders sein, bevor sie dann erstens mal sonst viel Geld auch für Pflanzenschutzmittelchen ausgeben. Mhm. Ja? Und das jedes Jahr und dann oft mal vielleicht zum falschen Zeitpunkt und so weiter, ist es besser, auf das richtige Pferd zu setzen, also robuste Sorten. Das gilt bei Obst, wie bei Ziergehölzen und Rosen und bei allen Pflanzen, gleichermaßen.
Apropos Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland, eine kurze Zwischenfrage aus Berlin hat uns erreicht von Sonja Hartmann. Führt uns jetzt zwar ein bisschen weg von den Rosen, aber vielleicht kann man es kurz auf den Punkt bringen. Herr Siegler, soll denn der Rasen noch eine Winterdüngung bekommen?
Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Also das hätte man vielleicht also noch im September machen können. Die Winterdüngung beim Rasen zielt darauf ab, die Gräser zu stärken. Und die Winterdüngung hat keinen Stickstoff, sondern Phosphor und Kali. Also gerade Kali ist das Nährelement, was die Pflanzen stärkt. Aber jetzt ist es zu spät und vor allem haben auch trotzdem manche dieser Winterrasendünger noch Stickstoff drin. Das heißt, die Pflanzen werden zum weiteren Wachstum angeregt durch den Stickstoff. Der Boden ist ja noch warm. Und vor allem, wenn es mineralischer Dünger ist, dann setzt er sich sofort, wenn die Nährstoffe sofort freigesetzt und dann härten solche Rasengräser nicht mehr richtig ab. Also schauen Sie drauf, generell, wenn Sie das auch dann vielleicht im September noch machen würden, im nächsten Jahr, dass Sie Stickstoff ganz, ganz, ganz geringen Anteil haben und vor allem Phosphor und Kali oder einen reinen Kalidünger. Das könnte man nehmen, Patentkali zum Beispiel, kriegt man leider nicht in Kleinpackung überall, aber auch in guten Fachgartenzentren, Gärtnereien kann es sein, dass man dann an solche Mengen dann kommt. Reiner Patentkali oder heute ist ja auch im Internet alles möglich zu bestellen. Weil das ist eine Sache, die könnte man jetzt noch ausbringen, weil dann der Stickstoffanteil hier weg ist und letztendlich die Sachen stärkt. Wir wissen ja alle nicht, wie warm es noch bleibt, und wir haben oft keine Schneedecke mehr, wir haben keinen Dauerfrost mehr, ja, weil letztendlich ist es ja so, dass der Schnee letztendlich ja auch den Rasen schützt. Ja?
Ganz genau. Vielen Dank für diese Frage nach Berlin. Und wir sprechen gerade über den Herbst als Pflanzzeit. Und da ist natürlich auch das Thema Umpflanzen spielt da eine Rolle. Und wie umgepflanzte Rosen beispielsweise auch vor dem Winter geschützt werden, darüber sprechen wir gleich noch. Habe die Ehre, heute unsere Gartensprechstunde mit Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg, vertretungsweise für die Edith Schowalter. Unser Gast ist wie gewohnt Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchst. Und geschrieben hat uns auch Stefan Huber, bei dem übrigens jeden Freitag im Büro BR Heimat läuft. Das ist sehr lobenswert. Er hat eine Frage auch zum Thema Rosen und zum Thema umgepflanzte Rosen. Denn aufgrund von Umbauarbeiten am Beet musste er seine Rosen ausbuddeln und in Töpfen zwischenlagern, ungefähr so einen Monat lang. Die Rosen hat er jetzt letzte Woche in das neue Beet eingepflanzt. Und was er als Profi nicht beurteilen kann, schreibt er, haben die Rosen das bis jetzt gut überstanden. Aber er fragt sich, welche Maßnahmen soll er am besten ergreifen, um jetzt diese umgepflanzten Rosen den Winter gut überstehen zu lassen, damit sie nächstes Jahr wieder blühen, Herr Siegler.
Ja, wenn wir jetzt wüssten, ob es ein Strauch oder Beetrosen sind. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Er sollte sie auf jeden Fall etwas zurücknehmen, damit auch, die, wenn noch Blätter dran sind, weil die verdunsten ja noch. Ansonsten muss er spätestens ausgangs des Winters, egal ob es jetzt auch mal eine Strauchrose ist, was man nicht machen muss, der muss die sehr stark zurückschneiden, damit das Wurzelwachstum konform geht, weil wenn ich sonst ein sehr üppiges Triebwachstum habe und habe durch das Umpflanzen viele Wurzeln verloren, dann ist dann Missverhältnis. Er muss einfach zurückschneiden, also die Edeltriebe zurückschneiden, um damit erstmal primär das Anwachsen ermöglicht wird. Ich meine, Rosen wachsen an, aber manchmal auch nicht alle. Die sind schon ein bisschen heikel. Die haben ja auch nicht so viele so Feinwurzeln, wie man es jetzt beim Buchs oder sowas kennt, wo man ganz viele Wurzeln hat. Das haben wir bei der Rosen nicht. Und deswegen muss man da behutsam vorgehen. Auch das Pflanzloch so sorgfältig vorbereiten und kein Dünger reingeben, auch kein Kompost mit reingeben, damit die erste Mal erstmal das Wurzelwachstum angeregt wird und auch, dass die Wurzeln, ja, die suchen ja dann, dass sie wachsen können. Ne? Also ganz wichtig im ersten Jahr ist auch zurückhaltend sein, also auch nicht düngen. Ich würde erst im Frühjahr 26 dann wieder mit dem Düngen anfangen. Kann man ja auch dann die Oberfläche, kann man ein wenig einarbeiten, kann auch flüssig dann was geben. Wichtig ist, dass auch jetzt im Laufe des Sommers darauf geachtet wird, dass diese Stelle, dass die nicht sehr austrocknet. Sie soll auch nicht übernässt sein, aber dass also eine gewisse Feuchtigkeit da ist. Ab und zu mal gießen, vielleicht mulchen, um die Feuchtigkeit zu halten. Und dann gucken auch, je nach Rückschnitt gibt es ja vielleicht ganz viele Triebe. Dann, wenn der viele schwache Triebe macht, muss man einen Teil der schwachen Triebe rausnehmen, damit die verbliebenen gestärkt werden. Und natürlich auch auf Schadericher gucken, dass man das im nächsten Jahr die Läuse nicht so, ne, das sollte man, sonst sind wir mit Läusen sehr tolerant, aber jetzt in dem einen besonderen Jahr sollte man dann doch mal gucken, dass man zumindest die Spitzen, die Triebspitzen, die der Läuse besetzt haben, dass man die ein bisschen behandelt. Und selbst wenn es nur mit Spüli in der Spritze ist, ja, oder mit ganz guten Wasserstrahl, dass einfach die Läuse nicht ganz so massiv dort schädigen können.
Also man kann die wirklich mit Wasser einfach wegspritzen?
Ja, kann man machen. Aber jetzt mal unabhängig von diesem Fall, sollte man jetzt auch bei bestehenden eingewachsenen Rosenstücke nicht alles wegspritzen an Läusen, weil ohne Läuse haben wir keine Marienkäfer, keine Florfliegen und keine Ohrwürmer. Wir brauchen die Nützlinge und ohne dieses Futter, ja, für uns schädlich, aber für die Tiere lebenswichtig, kriegen wir keine Nützlinge.
Mhm. Da sind wir wieder beim Kreislauf.
Da sind wir wieder beim Kreislauf.
Anfang der Sendung, genau. Jutta Rieder hat uns geschrieben, und zwar hat sie eine lichthungrige Kalla im Garten unter einem Glasdach in die Erde gepflanzt. Und auch da ist die Frage, wie überwinter ich die jetzt, schreibt sie. Ich habe gehört, dass ich die Kalla ausgraben muss und in einen Topf pflanzen, aber auch düngen. Ist das richtig?
Ja, fast richtig. Also sie sollte sie rausnehmen aus dem Freien und drinnen überwintern. Die kann auch hell und die kann auch warm stehen. Und man kann ja auch am Fensterbrett stehen. Aber sie sollte, wenn sie es nächstes Jahr wieder auspflanzen will, würde ich es jetzt nicht so sehr düngen. Das reicht oft der Dünger, den das Substrat, in das sie da jetzt umpflanzt, da reicht der Düngervorrat im Substrat.
Mhm. Dann eine Frage, die natürlich an Sie als Obstfex sehr richtig gestellt ist. Sie sind ein Experte für alles im Garten, Herr Siegler, aber Obst ist so ein bisschen Ihr Steckenpferd natürlich auch. Da schreibt uns Manfred Weiß, dass er vor einigen Jahren eine Säulenbirne geschenkt bekommen hat und er erfreut sich an den schönen Birnen. Aber jetzt fallen die Ende September ab und sind dann hart und grün. Und wenn er sie dann in der Garage lagert, da werden sie dann anschließend eher schrumpelig und aber trotzdem nicht reif. Und zusätzlich schreibt er noch, der Baum steht auf der Südseite. Was kann man da tun, um Schrumpelbirnen zu vermeiden?
Ja, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich meine, Fruchtfall wird ausgelöst, einmal wenn der Behang zu massiv ist. Das befürchte ich fast, dass man diese Säulenbirnen können stark tragen, das zu viel und dann erfolgt ein sehr massiver Vorerntefruchtfall. Mhm. Ja, zweite Geschichte könnte sein, dass es fast zu heiß ist an dieser Südwand, das auch in manchen Jahren dazu führt, dass da Stress am Baum ist und dadurch die Früchte abgeworfen werden.
Auch wenn es heißt warme Lagen. Also warm heißt eben nicht zu heiß.
Warm ist, dass man insgesamt vom Klima eine warme Lagen. Aber noch einmal, die Stauwand oder die Südwand, wo sich die Wärme staut, das ist ja was anderes. Ja? Also es muss luftig sein, aber warm. Das mag die Birne. Ja? Aber nicht diese vielleicht so. Es gibt ja Situationen, wo die vielleicht auch in einem Eck steht, weil man sie ja geschützt pflanzen wollte. Ja? Und da kann sich natürlich in den letzten Jahren, das haben wir immer erlebt, wenn wir 40 Grad im Schatten hatten, da hat es ja da an solchen Stellen locker 50 Grad und die Wand heizt sich auf und gibt also da Wärme ab. Also das könnte auch ein Grund sein. Dadurch, dass die Birnen reifen normalerweise schon nach, nur die fallen jetzt so früh ab, dass sie nicht dieses Mindestmaß an Fruchtreife haben, wo sie dann auch noch auf dem Lager nachreifen können. Das haben die dann nicht erreicht. Ja, wenn die schon, sagen wir, 4-6 Wochen vor der eigentlichen Ernte runterfallen, dann sind die einfach noch so viel mit Stärke besetzt und mit vom Fruchtfleisch noch so hart, dass das auf dem Lager nicht mehr umgewandelt werden kann zur sogenannten Genussreife.
Danke für diese Antwort auf die Frage vom Manfred Weiß. Und es gibt Gartentipps, die haben einen langen Bart. Die werden Sie aber bei uns nie hören. Bei uns gibt es aktuelles Fachwissen, immer aus erster Hand, von Hubert Siegler. Und deswegen widmen wir uns jetzt ganz kurz noch der Frage nach einer Blume, die einen Bart hat. Zumindest so heißt die Bartblume. Da schreibt uns Josef Müller. Er hat eine Terrasse und hat dort einen wunderschönen großen Bartblumenstrauch. Das ist also Lippenblütler-Familie gehört dazu. Leider erdrückt dieser Bartblumenstrauch, schreibt er, eine Fetthenne. Jetzt ist die Frage, kann diese Bartblume eigentlich noch umgepflanzt werden oder ist sie dann dahin?
Es kommt darauf an, wie alt die ist. Ich denke natürlich, Bartblumen sind auch beim Umpflanzen nicht ganz so einfach wie jetzt, wie ich sage, ein Buchs oder eine Aster oder sowas. Ja. Er soll es probieren, keine Frage, weil, wie gesagt, das wird von Jahr zu Jahr mehr. Oder er müsste die Fetthenne, die lässt sich natürlich leichter umpflanzen. Das muss er jetzt selber entscheiden.
Mhm.
Das wäre die zweite Möglichkeit, ja, dass er die Fetthenne vielleicht ein bisschen weiter wegsetzt.
Also da muss man ein bisschen entscheidungsfreudig sein in der Phase. Prima. Und der Gemüsegarten, der steht noch aus. Über den müssen wir noch reden, Herr Siegler. Wenn der Gartenmonat November nämlich jetzt auf uns zukommt, werden die Gemüsebeete allmählich leerer. Trotzdem müssen die Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer nicht auf frisches Gemüse verzichten. Es gibt ja viele Gemüsesorten im November, denen die kühleren Temperaturen gerade recht sind. Beispielsweise ich habe jetzt ein Hochbeet angelegt gehabt dieses Jahr und jetzt ist alles so ziemlich durch. Die Tomaten haben leider ein bisschen Fäule bekommen von unten, aber die Gurken waren sehr gut und auch die kleinen Pimientos, so grüne Paprika aus Spanien habe ich da gehabt. Und jetzt ist die Frage, alles abräumen oder könnte ich da zum Beispiel jetzt noch einen Feldsalat reinsetzen?
Im Feldsalat reinsetzen, im Gewächshaus ja, aber im Freien, Sie können es machen. Also diese Presswürfel, diese schon gekeimten, das kann dann zumindest je nach Winter, zumindest im Ausgang des Winters noch mal was werden. Für Aussaaten ist es einfach zu spät. Aber wenn Sie, das war unsere Intention immer, im September noch einmal die letzten Pflanzungen von Endivien und Radicchio Zuckerhut gemacht haben. Die können alle noch draußen bleiben. Die halten ein bisschen Frost aus. Und vielleicht, nachdem es oft regnet oder vielleicht auch wieder mal regnet und auch nachts immer sehr feucht ist, ist es ganz gut, wenn man in dem Fall möglicherweise auch einen Folientunnel nimmt, um diese Nässe, die ja dann zur Fäulnis der Salate führen kann, ein bisschen abzuhalten. Aber diese Folientunnel an der Stirnseite und auch der Seite ein bisschen hochklappen, damit Luft durchzirkulieren kann. Ne? Oder wenn man sowas halt im Vorfeld strategisch sich überlegt, in Frühbeetkasten pflanzen, ne, Ende August, September, und dann kann man den jetzt gut abdecken. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ansonsten sind ja Sachen wie Grünkohl, Rosenkohl, Lauch, Porree, das kann ja alles über Winter draußen bleiben.
Ich habe mir ja ziemlich viel Mühe gegeben mit dem Hochbeet, gerade beim Aufbau der verschiedenen Schichten, als ich es angelegt habe mit Teilen, die ich quasi aus dem Garten geholt habe oder auch vom Kompost, dann reise ich mit rein eine Schicht. Also da bin ich echt nach Lehrbuch vorgegangen. Jetzt ist die Frage, jetzt ist alles sozusagen abgeerntet. Kann ich den Winter oder den Herbst jetzt auch dazu nutzen, diesen Boden wieder in irgendeiner Form zu erneuern oder soll ich alles so lassen und erst im Frühling dann da weiterarbeiten?
Sie lassen das, wie es dann ist. Es wird sich durch Umsetzungsprozesse wird das sich zusammensacken. Da wird auch der Frost vielleicht ein bisschen noch mithelfen. Ne? Also, dass sich zusammensackt. Und im Frühjahr kann man dieses zusammensacken. Dann muss man halt wieder mit der Gartenerde, Kompost oder auch fertige Substrate dann auffüllen. Und Sie müssen also nicht das komplett leer machen. Das Einzige, was Sie mal gucken sollten, wir haben in den letzten Jahren immer viele Engerlinge in solchen Hochbeeten. Also dass man wenigstens mal vielleicht 40, 50 Zentimeter tief guckt, ist da was drin? Wenn, dann sollte man da der Sache ein bisschen nachgehen. Ja, das wäre ganz wichtig. Aber das ist eine Sache, die kann man ausgangs des Winters noch ganz gut machen.
Also der Gemüsegarten im November. Welches Gemüse kann man tatsächlich jetzt neu pflanzen noch?
Wir könnten noch, wenn man da, also wie gesagt, die Presswürfe, die Erdpresswürfe von Feldsalat könnte man noch machen. Da gibt es auch mit Winterpostelein, das könnte man auch machen. Was ansonsten, ist eigentlich die Zeit vorbei.
Im Knoblauch habe ich gelesen.
Ja, Knoblauch. Gut, Knoblauch oder auch die Winterheckzwiebel, das ist eine Sache, die fürs nächste Jahr gerichtet ist. Ne? Und wenn Sie, aber das können wir im Laufe des Winters nochmal kurz ansprechen, Schnittlauchballen, den könnte man, also ausgepflanzten Schnittlauch, den könnte man ausgraben, in Töpfe setzen oder vielleicht auch teilen und die Teilstücke in Töpfe setzen, die einpflanzen, den Frost draußen oder die Kühle einwirken lassen und dann könnte man die, sagen wir, im Januar, Februar, März so langsam einzelne Töpfe am Fensterbrett antreiben. Aber das ist erstmal eine Sache, die jetzt nicht ansteht. Aber wenn Sie auch noch zum Beispiel Pastinaken können, auch den ganzen Winter draußen bleiben und Schwarzwurzeln, achten Sie darauf, dass da keine Mäuse sind. immer auf Mäuse, auch wenn sie irgendwo eine Miete haben oder was eingelagert haben in Kisten, immer auf Mäuse achten.
Sie haben gerade über den Schnittlauch die Kräuter angesprochen. Kräuterspirale habe ich auch noch im Garten stehen in der Ecke. Und die Frau Fröhlich hat uns noch eine Frage geschickt zum Thema Basilikum. Das passt jetzt auch zu den Kräutern. Sie hat einen Strauch Basilikum und fragt, kann man diese Pflanzen über den Winter bringen oder müssen jedes Jahr neue Pflanzen gekauft werden? Es gibt wunderschöne Kräuter mit sehr vielen Blüten und außergewöhnlichem Aroma. Das schätzt sie sehr. Aber die Frage ist tatsächlich, überlebt das alles den Winter?
Strauchbasilikum ist nur bedingt winterhart. Das kann gut gehen, wenn die Fröste nicht ganz so massiv sind und so lang anhalten und je nach Witterung. Also wir probieren es auch. Wir haben es bei uns in Kisten. Wir lassen sie draußen stehen. Aber wir müssen mit rechnen, dass die ein oder andere Pflanze auch dann nicht den Winter überlebt.
Und dann freue ich mich ganz besonders über die E-Mail, die jetzt gerade hier eingegangen ist, um 11:45 nämlich. Die kommt vom anderen Ende der Welt, Herr Siegler.
Ja.
Da schreibt uns nämlich Dorle Ortner und der Fritz Mahler, die schreiben uns aus Neuseeland eine E-Mail, unglaublich, wo wir überall zu hören sind, und schreiben ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott für die interessante Sendung. Und als kleines Zeichen dafür schickt sie uns ein Foto von einem Apfelkuchen. Herr Siegler, die haben das Rezept nämlich einmal erwähnt.
Ja.
Okay. Wir bekommen jetzt einen guten Appetit gewünscht aus Neuseeland und aus dem bunten Frühling, der dort gerade herrscht am anderen Ende der Welt. Viele Grüße in unseren bunten Herbst. Das ist doch wunderbar.
Das ist schön, und Apfel gibt es auf der ganzen Welt. In Neuseeland ist ja ein Apfelparadies auch. Also nutzen Sie den Apfel. Die Vielfalt der Äpfel kann ich nur unterstreichen. Probieren Sie auch verschiedene Sorten aus. Es gibt so eine reiche Vielfalt an Apfelsorten. Auch von den alten Sorten, aber auch neue Sorten. Also nutzen Sie das nicht eher ein Jahr aus derselben Einheitssorte. Ja, okay.
Gut. Und die Neuseeländer schreiben auch noch, auch hier gibt es die Zitrone namens Meyer. Also
ja, schön.
Da bin ich nicht ganz so alleine hier mit meiner Meyer-Zitrone. Ja. Wie schon angekündigt, Sie haben immer auch Ausflugstipps für uns, für den Herbst in diesem Fall. Da sind ja noch einige Wochenenden, die schön und einigermaßen mild zu werden versprechen. Jetzt nicht nur im Herbst, sondern über den ganzen Winter eigentlich und das ganze Jahr gibt es ganz bestimmte Ziele, Standorte bei uns in Franken, die unbedingt einen Besuch wert sind. Warum sind diese Orte so besuchenswert und manche sogar so magisch?
Ja, wir sprechen von den sogenannten Terroir F-Standorten in den Weinbergen, in den fränkischen Weinbergen. Das sind also außergewöhnliche Orte des fränkischen Weinbaus. Sie liegen in wunderschöner Umgebung. Und hier hat man Orte geschaffen, um den Weinberg zu genießen, den Ausblick zu genießen. Und an jedem dieser 21 Orte, die sich vor allem am Main-Dreieck entlang, also von Schweinfurt bis Karlstadt und dann wieder am Bayerischen Untermain, aber auch in Hammelburg. Hammelburg ist ja die Wiege des fränkischen Weinbaus. Also dort befinden, also da gibt es eine Seite www.terroir-f-franken.com. Oder wenn Sie einfach Terroir F eingeben, dann kommen Sie auf die Seiten und da sind diese Orte beschrieben, wo die sind. Meistens sind sie auch gut bewanderbar, also ohne große Anstiege. Manche muss man mal ein paar Treppen steigen. Das kann man alles an den einzelnen Sachen, an den einzelnen Orten kann man anklicken und da findet man viele Informationen und das macht es so interessant. Die sind in dieser Gegend auch noch andere Ausflugsziele. Ich denke mal, im Raum Volkach haben wir auch den Quittenlehrpfad, auch wenn jetzt die Quitten geerntet sind. Aber man kann ja in diese Landschaften wandern. Oder auch, es gibt auch in vielen Regionen Bayerns Streuobstwanderwege, ne, oder so Erlebniswege. Da, auch sowas kann man dann oft noch mit integrieren oder ergänzen.
Also 21 magische Orte gibt es, wohlgemerkt nicht Terrororte, sondern Terroirorte. Das hat etwas mit dem Standort, mit dem Boden zu tun. Terra, Terroir auf Französisch, -f.com ist die magische E-Mail-Adresse, wo Sie sich Anregungen holen. Und wenn Sie mögen, können Sie natürlich auch ein ganzes Wochenende mit dranhängen und dann noch im Raum Würzburg demnächst viele Weihnachtsmärkte besuchen. Es ist ja schon wieder Weihnachten, also so knapp gefühlt. Herr Siegler, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Tipps. Danke fürs hier gewesen sein heute in der Gartensprechstunde.
Ja, ich hatte mich auch gefreut. Es war wieder sehr kurzweilig. Ich glaube, wir hätten noch eine ganze Stunde weiterreden können, weil ja, auch man denkt, ach Gott, es ist ja das Jahr vorbei, aber es gibt auch immer ein paar Sachen anzusprechen oder auch, man merkt es ja auch an den verschiedenartigsten Höreranfragen, dass der Garten bunt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank also für Sie, dass Sie auch dieses breite Interesse zeigen und vielleicht auch erleben, wie schön der Garten ist und wie toll Gartenarbeit sein kann. Wir reden nicht von Arbeit, sondern vielleicht auch Garten als Entschleunigung, auch wenn es jetzt im Herbst vielleicht ein bisschen, wenn wir ein bisschen mehr machen müssen. Aber absolut, wir müssen ihn auch genießen und sollen ihn auch genießen.
Die nächste Gartensprechstunde hier, hoffentlich dann wieder mit der Edith Schowalter am 8. November. Zum letzten Mal ist dann Hubert Siegler bei ihr zu Gast, in dieser Gartensaison zumindest, und gibt dann Tipps, um den Garten tatsächlich winterfest zu machen und dann auch schon wieder als Vorgucker fürs Frühjahr vorzubereiten. Außerdem beantwortet er auch wieder Ihre Hörerfragen, also schreiben Sie uns gern auch schon im Vorfeld des 8. November. Das war Habe die Ehre. Heute am Freitag aus dem Studio Nürnberg verabschiedet sich Tom Viehweg. Schon mal ein schönes Wochenende. Ihnen allen Servus und Ade. Und Ade, Herr Siegler.
Auf Wiedersehen, Wiederhören.